Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer ganz engagierten Stimme zum Thema Männer.
Früher warst du als Mann die einzige Option für ein gesichertes Leben. Heute bist du nur noch eine Option von vielen. And I can tell you, du bist keine gute. Und da wunderst du dich ernsthaft, warum keine Frau euch Männers mehr haben will? Frauen geben sich heute halt nicht mehr mit Möchtegern-Alphas ab, die Empathie für einen französischen Weichkäse halten.
Ja, so spricht der Autor und Influencer Mike Gudermann. Seine Posts auf Social Media gehen durch die Decke. Jetzt gibt es aber auch ein richtiges Buch. Männers mit E und Doppel-N geschrieben. Ein Gespräch über Männer mit deinem schwulen besten Freund. Da haken wir mal nach bei Mike Gudermann. Er ist unser erster Gast in dieser Lesart. Seien Sie willkommen. Seit ein paar Jahren schon erklärt er als Influencer auf Instagram Männern das Patriarchat, Mike Gudermann. Seine witzigen Reels, die verfolgen Hunderttausende, haben ihn weithin bekannt gemacht. Und nun ist daraus ein Buch entstanden mit dieser etwas anderen, guten Zielrichtung, nämlich um Frauen beizustehen. Männers, ein Gespräch über Männer mit deinem schwulen besten Freund, so heißt der Band. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Gudermann.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Bleiben wir erstmal beim Wort Männers. Wie eingangs gesagt, schreiben Sie es anglifiziert mit E. Was ist hier der Gag? Also was unterscheidet Männers von Männern mit Ä?
Ja, sobald man ja von Männern mit irgendeinem Problemzusammenhang redet, dann kommt ja sofort immer, oh, nicht alle Männer. Und ich finde, dieses geflügelte Wort Männers, das entbindet das so davon, das sagt, es ist nicht ein komplettes Geschlecht das Problem oder das Geschlecht per se, sondern es geht um ein strukturelles Problem dahinter, eine gewisse Verhaltensweise. Und wenn man sagt, Männers sind das Problem, dann abstrahiert man das so ein bisschen, finde ich.
Und dann machen Sie auch im Buchtitel ja schon die Perspektive klar. Ein Gespräch über Männer mit deinem schwulen besten Freund. Was macht denn diese Blickrichtung aus für Sie?
Ich finde, Schwule und Frauen, das ist einfach so eine ganz besonders magische Verbindung. Es ist ein bisschen klischeehaft, muss man ja auch sagen, aber es ist auch einfach was Wahres dran, weil diese Verbindung von beiden Seiten ein totaler Safe Space ist, weil sowohl schwule als auch heterosexuelle Frauen sehr viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Und für mich als Schwuler waren Frauen einfach immer die größten Vorbilder, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Das waren die Menschen, die sich vor mich gestellt haben, wenn Männer scheiße zu mir waren, und andersrum ist es für Frauen einfach, dass schwule Frauen nicht sexualisieren, dass man da eine Verbindung eingehen kann, ohne dass man objektifiziert wird. Und deswegen ist es für beide Seiten einfach sehr magisch und sehr toll.
Sie schreiben, als schwuler Mann hätten Sie den 360-Grad-Blick auf das Verständnis von Männlichkeit. Mhm. Ganz schön umfassend. Was meinen Sie denn damit?
Also wir Schwule sind ja genauso als Männer sozialisiert worden. Wir haben ja all diese Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft erwartet werden, haben wir ja auch mitgegeben bekommen. Und zumindest die stabilen Varianten von uns haben das irgendwann im Leben hinterfragt, weil wir gemerkt haben, das funktioniert für uns einfach nicht, weil wir nicht sein können, wie wir wollen. Und deswegen haben wir gezwungenermaßen viel mehr diese Themen für uns reflektiert und sind oft viel weiter als heterosexuelle Männer. Nicht alle Schwule, auch da, aber viele von uns sind da deutlich weiter.
Ihr Buch ist, ja, ein Lesespaß. In kurzen, knackigen Kapiteln arbeiten Sie sich an den klassischen Phänomenen ab, könnte man sagen. Mansplaining, strategische Inkompetenz im Haushalt und die allüberall toxischen Alltagssprüche. Manchmal dachte ich, ist auch ganz schön Mansplaining, wenn Sie da so ordentlich ablästern über die Männerwelt.
Ich finde, Männer können ein bisschen Mansplaining auch mal durchaus vertragen. Also für Frauen muss es nicht sein. Und das ist ja eigentlich das Konzept des Buches, dass ich mich mit Frauen verbünde und sage, ey, wir haben alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Und das Schöne ist ja, das mit Humor aufzuarbeiten, weil diese Themen, die ich bespreche, sind ja super ernst. Aber ich finde, auf der Welt passiert genug Schlimmes. Und wenn man diese Themen versucht, mit Humor zu nehmen oder sarkastisch dran zu gehen, dann schafft man da einfach eine ganz andere Verbindung mit und man kann diese Themen leichter verarbeiten und besser damit umgehen lernen, finde ich.
Ganz vornehm gesprochen, Sie haben das Wort vorhin auch schon verwendet, ist es ja eine Strukturanalyse der Männerwelt. Also wenn Sie etwa beschreiben, wie Männer sich zu Hause plötzlich ja völlig unfähig stellen. Zitat, der CEO mutiert zum hilflosen Azubi, sobald die Wohnungstür ins Schloss fällt. Was sind das für Strukturen oder auch welche Klischees sind da noch so allgegenwärtig, dass das doch immer anscheinend so weitergeht?
Ja, ich finde das total spannend, weil ich bin natürlich ganz viel in Gesprächen mit verschiedenen Frauen, die auch in Beziehungen mit Männern sind. Und ganz oft beim Schreiben des Buches habe ich mir gedacht, boah Mike, das ist ja wirklich so klischeehaft, was du schreibst. Da müssen wir doch eigentlich schon lange über diesen Punkt hinweg sein. Aber ich stelle ganz oft im Alltag, auch in Gesprächen mit FreundInnen fest, dass wirklich ganz vieles immer noch zutrifft, dass diese Strukturen, die schon tausendfach eigentlich besprochen wurden, bis heute einfach greifen. Und deswegen finde ich es einfach so unfassbar wichtig, selbst bei solchen Basics wie Mansplaining und Gender Pay Gap und sowas alles, diese berühmten englischen Begriffe alle, nochmal anzusetzen und darauf hinzuweisen, weil auch wenn wir oft denken, wir sind schon weiter, leider sind wir das oft noch nicht.
Es ist aber auch immer natürlich eine Machtfrage, ne? Von sozusagen Dominanz von Männern. Und das größte Machtinstrument der Männers, wie sie schreiben, um Frauen ja klein zu halten, sei die Scham. Was meinen Sie damit? Wie geht das zu? Welche Mechanismen haben Sie hier im Blick?
Scham ist wirklich eines der größten Machtinstrumente, weil alle Fehler, die ein Mann macht, da wird der Frau die Schuld für gegeben, dass sie sich schämen muss. Ich finde immer ein gutes Beispiel ist, wenn ein Mann eine Frau betrogen hat, dann ist die Frau schuld, weil sie hat ihm, war nicht erotisch genug, er hat nicht genug Sex bekommen oder sonst irgendwie was. Und dafür muss die Frau sich schämen und nicht der Mann dafür, dass er diesen Fehler gemacht hat. Oder auch, habe ich erst vor kurzem in einer Beziehung einer Freundin gesehen, sie hatte es nicht geschafft, rechtzeitig die Wohnung für Besuch aufzuräumen. Und dann kam der Besuch und es gab direkt kritische Blicke. Oh, was ist denn hier passiert? Und natürlich war die Scham sofort auf ihrer Seite, weil sie als Frau natürlich dafür verantwortlich ist, dass die Wohnung in Ordnung ist und nicht der Mann. Und egal was ist, für alles muss sich immer eine Frau schämen. Eine Frau muss sich dafür schämen, wenn sie vergewaltigt wurde. Nicht der Mann ist dafür schuld oder muss sich dafür schämen, sondern die Frau. Und das darf auf gar keinen Fall so sein. Deswegen gibt es ja dieses berühmte Zitat, die Scham muss die Seite wechseln. Und ich glaube, Frauen und auch queere Menschen müssen sich einfach davon loslösen und sagen, es gibt keinen Grund zu schämen, wir halten zusammen und versuchen gegen dieses strukturelle Problem vorzugehen.
Mein Fazit ist dann, Zitat, so konserviert man Macht, indem man für Lehrerinnen produziert und ihnen dann selbst die Schuld dafür gibt. Das ist aber eigentlich im Grunde doch so billig und banal und doch so leicht zu durchschauen. Und warum funktioniert es anscheinend doch immer weiter?
Ich glaube, wir sind alle so aufgewachsen. Wir haben das einfach von klein auf eingetrichtert bekommen und Verhaltensweisen, die einfach so in uns drin sind, die sind super schwer zu hinterfragen. Und selbst wenn man sich für viele Themen bewusst ist und die Probleme auf einer strukturellen Ebene erkennt, ist es total schwer, das oft irgendwie auch im Alltag umzusetzen, weil diese Scham ist natürlich da. Und selbst wenn man das selbst für sich reflektiert hat, bekommt man ja trotzdem oft vom Umfeld, sei es im besten Fall nicht die FreundInnen, aber es gibt ja noch viel mehr Bekannteskreise im Arbeitsumfeld und sowas alles, wo diese Scham einen trotzdem immer noch trifft und man die Schuld dafür bekommt. Und ich glaube, solange wir dieses Problem nicht auf einer strukturellen Ebene gelöst haben, ist es schwer, als einzelne Person da irgendwie rauszukommen.
Nun erreichen Sie ja doch eine große Öffentlichkeit. Seit ein paar Jahren schreiben Sie auf Instagram über diese Zusammenhänge und erreichen fast, 300.000 Follower habe ich gelesen. Was für Reaktionen bekommen Sie eigentlich? Also mehr von genervten Männern oder auch aufgeklärten, zustimmenden Männern mit E?
Sowohl als auch tatsächlich. Ich bekomme total viele schöne Kommentare auch von Männern, die sagen, hey, ich habe mich total hinterfragt und mir waren viele Sachen davon gar nicht bewusst und da freue ich mich wirklich riesig, riesig drüber. Aber natürlich genauso bekomme ich ganz viele Hate-Kommentare von Männers, die dann auch einfach nicht zu überzeugen sind. Und da mache ich mir auch überhaupt keine Illusion. Es gibt einfach eine große Gruppe an Männers, die man nicht erreichen kann mit diesen Inhalten. Und ich glaube, da funktioniert es gar nicht anders, als dass sie die Konsequenzen für ihr Handeln erfahren, was ja jetzt schon langsam passiert. So Stichwort Male Loneliness Epidemic. Dass man Männer auf dieser rationalen Ebene mit Fakten und auf einer empathischen Ebene für dieses Thema nicht erreichen kann, sondern sie müssen einfach die Konsequenzen für ihr Handeln erfahren, im Zweifel dann allein zu bleiben zum Beispiel.
Was schreiben denn die Frauen eigentlich?
Von den Frauen bekomme ich fast nur positives Feedback eigentlich, dass sie sagen, ich fühle mich gesehen von dir, ich fühle mich verstanden, was natürlich auch ein patriarchales Problem ist, weil das, was ich sage, sagen Frauen einfach schon seit Jahrhunderten teilweise oder seit Jahrzehnten. Und ich wiederhole das ja nur und bekomme da auch als männlich gelesene Person einfach viel mehr Applaus für, einfach weil ich ein Mann bin und Frauen in mir trotzdem diesen männlichen Blick ja auch sehen, dass sie sagen, hey, der ist biologisch ein Mann, aber der versteht trotzdem meine Sorgen. Und ich glaube, da müssen einfach viel mehr Männer hinkommen, dass sie mehr Empathie zeigen, Frauen mehr zuhören und diese Themen für sich reflektieren.
Herr Gudermann, wir jedenfalls wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank für die Einladung.
Und erstmal und Dankeschön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Buch von Mai Gudermann, Männers, ist bei Goldmann erschienen, hat 224 Seiten, kostet 18 Euro. Und jetzt wollen wir Ihnen eine junge Frau vorstellen, die als Lyrikerin derzeit im Netz Furore macht, mit ihren Gedichten ein Riesenpublikum erreicht. Clara Lösel heißt sie. Ihre Videos auf diversen Social-Media-Kanälen kommen auf rund 20 Millionen Abrufe pro Monat und das mit Gedichten. Unsere Autorin Lynn Ruschka hat Clara Lösel in Berlin getroffen.
Eines Morgens wache ich auf und auf mir sitzt ein Elefant. Er ist zu schwer, um aufzustehen, also nehme ich mein Handy in die Hand.
Schwarzer Lidstrich über den blauen Augen, die direkt in die Kamera und in die Seele des Betrachters blicken. Clara Lösel sitzt immer ganz nah vor ihrem Smartphone, wenn sie ihre Gedichte für Instagram aufnimmt. Die blonden, glatten Haare streng zu einem langen Pferdeschwanz zurückgebunden, damit sie ja nicht vom Inhalt ablenken. Im echten Leben sieht sie genauso aus, stelle ich fest, als ich sie in einem Café im Prenzlauer Berg treffe. Anders als auf ihren Videos lacht sie hier aber laut. Sie ist aufgeregt, denn sie hat gerade das Manuskript für ihr zweites Buch beim Verlag abgegeben und diesen Monat einen Song mit dem Deutschpop-Sänger Bosse veröffentlicht. Ihr erstes Buch, Wehe, du gibst auf, steht immer noch auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Das Schönste, was mir mit dem Buch passiert ist, ist, dass so viele Leute mir schreiben, ich hasse eigentlich Lesen, aber dass das erste Buch, was ich lese oder was ich gekauft habe und jetzt auch noch lese und dann auch noch Freude daran habe, das zu lesen, so im völligen Unverständnis von sich selber, so wie geht das, ne? Ich glaube, dass die Macht von Sprache unfassbar unterschätzt wird.
Aber wie schafft sie das? Ihre Sprache ist alltagsnah und massenkompatibel. Ohne Scham spricht sie Banales aus und wird dafür gefeiert. In der Tradition des Poetry Slam, wie Julia Engelmann ihn groß gemacht hat, darf es auch mal politisch werden.
Zwei Nazis treffen sich heimlich im Dunkeln, damit keine Menschen sie sehen. Sie wollen nämlich gerne einen Döner essen gehen.
Clara Lösels Themen umfassen alles, was eine junge, urbane, weiße Frau in ihren 20ern beschäftigt. Toxische Beziehungen, mentale Gesundheit, Essstörungen, aber eben auch Kritik an der AfD und der Umgang mit Hass im Netz. Das alles immer mit einer ruhigen Nachdenklichkeit. Wenn sie ihre Gedichte mit dramatisierender Klaviermusik unterlegt und sich Tränen in ihren Augen sammeln, ist das kalkulierter Kitsch. Ihr Werk lebt von der Popularisierung von Lyrik. Das ist ihr durchaus bewusst.
Und deswegen habe ich, glaube ich, großes Verständnis dafür, dass Lyrik nicht cool ist und dass Lyrik langweilig oft eingestuft wird, dass sie oft so ein Ding hat von, oh, je weniger ich es verstehen kann, desto besser ist die Lyrik, wo ich so bin, so, hä? Und ich glaube, genau aus dem Grund schreibe ich auf die Art und Weise, wie ich schreibe. Schreibe ich kurze Texte, schreibe ich alltagssprachliche Texte, schreibe ich Texte, wo alle sagen so, ey, oh mein Gott, ja, ich auch.
Dass die 27-Jährige so erfolgreich ist, liegt nicht nur an ihrem offensichtlichen Talent zu schreiben, sondern auch an einer Zielstrebigkeit, die sich durch ihre Biografie zieht. Abitur mit 1,0, in ihrer Heimatstadt Gießen erste Versuche einer Start-up-Gründung, ein erstes virales Gedicht in der Pandemie. Es folgten gewonnene Schreibwettbewerbe, der Umzug nach Berlin mit wachsender Internetpräsenz, zu der mittlerweile ein Online-Shop gehört, in dem man mit ihren Zeilen bedruckte T-Shirts, Socken und Jutebeutel kaufen kann. Bestens vernetzt ist die Lyrikerin auch. Ihr Manager war zuvor in der Musikindustrie für deutsche Stars wie Helene Fischer zuständig und Ex-Tagesthemen-Moderator Tom Buchow hat das Vorwort zu ihrem Debüt geschrieben. Das Wichtigste ist aber kontinuierlicher Output. Der Algorithmus von Instagram und TikTok verzeiht keine Pausen. Sie sagt mir, dass sie eigentlich immer schreibe, auch jetzt nach der Skriptabgabe.
Manchmal schreibe ich was einfach so runter. War heute Morgen so, mein Gott. Und dann fließt es einfach so runter. Und in manchen Tagen oder in manchen Texten ringe ich. Und ich bin so, oh, ich krieg dich noch geknackt. Ich krieg dich nicht geknackt jetzt gerade, aber irgendwann wird das passieren. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich glaube sehr an die Gleichzeitigkeit von allen Sachen im Leben. Und ich glaube sehr, dass alle schönen Dinge anstrengend sind. Und ich habe das große Privileg, dass ich weiß, was ich mag. So, und dass ich weiß, was ich kann. Für mich selber ist es gar nicht immer positiv. Und für mich ist es sehr anstrengend, aber es ist natürlich auch das, was mich befähigt, halt die Texte zu schreiben, die ich schreibe.
Clara Lösel ist niemand, die mit ihrer Kunst gegen den Status quo rebellieren will. Sie schreibt Werbetexte für die Sparkasse und tritt für die Bundesregierung auf. Radikalität liegt allein in der Vulnerabilität ihrer Texte begraben. Doch auch die ist fein justiert, denn über ihr Privatleben erfährt man erstaunlich wenig.
Tatsächlich, die Leute wissen alles von mir, aber auch gar nichts von mir. Die Leute kennen mein Innerstes eigentlich. aber sie wissen nichts zu meinem Beziehungsstatus, sie wissen nichts zu meinen Freunden, zu meiner Familie, zu meiner Routine, zu meinem Wohnort.
Das ist ein kluger Umgang mit Social Media. Und sowieso passt das Phänomen dieser jungen Dichterin perfekt in diese Gegenwart. Als Gegenentwurf zum omnipräsenten, immer ironisch gebrochenen Zynismus im Internet ist hier das höchste Gut die unbedingte Ernsthaftigkeit der eigenen Gefühle.
Ich freue mich, wenn ich eine der Stimmen sein kann dieser Zeit, die in einer Zeit, die meiner Meinung nach nicht leicht ist, Hoffnung verbreiten kann, Mut verbreiten kann, Freude verbreiten kann, das Gefühl verbreiten kann von ich bin hier nicht alleine.
Poetry goes social media, die Lyrikerin Clara Lösel. Derzeit ist sie auf Tour übrigens, heute Abend in Freiburg, morgen in Zürich mit ihrem ersten Roman Wehe, du gibst auf. Der nächste soll dann im Oktober erscheinen. So, und jetzt die Buchkritik hier im Deutschlandfunk Kultur. Und da schauen wir uns heute einen deutschen Roman an, bei dem ich der Name des Autors prompt aufhorchen ließ, Thomas Medicus. Ein gelernter, renommierter Journalist, der dann als Schriftsteller bekannt und vielfach ausgezeichnet wurde für besonders familienbiografisch geartete Bücher, könnte man sagen, über etwa seinen Großvater, die Region seiner Heimat, immer verknüpft auch mit den größeren geschichtlichen Zusammenhängen. Jetzt gibt es einen Roman von Thomas Medicus und das Thema steht schon im Titel, Vaterlos. Unser Kritiker im Studio ist Franz Paul Helms. Ich grüße Sie.
Hallo.
Das Buch wird ausdrücklich als Tatsachenroman annonciert und es gibt eine zentrale Tatsache darin, wie ich schon weiß, eine tragische, Herr Helms, welche denn?
Ja, ganz genau. In Vaterlust beschäftigt sich Thomas Medicus gewissermaßen mit der zentralen Bruchstelle seines Lebens, nämlich dem Suizid seines Vaters.
Und wie nähert sich dann der Sohn dieser Tragödie?
Ja, das ist ja durchaus ein sehr schwieriges Thema. Und um die Geschichte zu erzählen, dann nutzt Medicus den Protagonisten seines Romans, T. heißt er. Und über ihn erzählt er quasi seine eigene Geschichte. T., der wächst als Sohn eines Landarztes auf in der fränkischen Provinz der 1950er und 60er Jahre. Und nach außen erlebt die Familie so ein bürgerliches Ideal. Ja, Urlaube werden auf Schmalfilm festgehalten. Ab und zu, da steht ein neuer Sportwagen vor dem Einfamilienhaus. Es gibt eine Wohnung in München. Aber als T. 17 Jahre alt ist, dann nimmt sich der Vater das Leben und die Mutter, die kommt mit dem Verlust nicht zurecht, die zerbricht daran und gleichzeitig ist dieser Tod quasi öffentlich in der Kleinstadt, in der die Familie lebt. Die Polizei ermittelt, eigentlich wissen alle Bescheid und das spürt die Familie natürlich auch.
Versucht denn dieser T. dann Gründe für den Selbstmord zu finden?
Nee, der Roman ist kein Erklärungsversuch. Also das Buch zeigt eher, wie konsequent sich der Suizid eigentlich dem Verstehen entzieht, wenn man das so sagen kann. Auch T., der wird als Erwachsener immer wieder von Fragen zum Tod des Vaters eingeholt. Der kehrt im Buch Jahrzehnte später, begibt er sich auf Spurensuche. Ja, er kehrt zurück an den Ort, an seine Heimatstadt. Er gründet die Geschichte seiner Eltern und er sichtet sogar Akten der Staatsanwaltschaft zum Suizid. 30 Jahre später. Aber letztlich stellt er fest, dass jede neue Information führt nur zu neuen Fragen und die einzige Person, die er beantworten könnte, die gibt's ja gar nicht mehr.
Das heißt also, das Buch ist eigentlich so die Suche nach den Gründen, aber nicht, weil keine Antworten zu finden, könnte man sagen, ein bisschen frustrierend oder umgekehrt eine Stärke.
Tja, also ich muss vorweg sagen, ich finde das unheimlich schwierig, sich überhaupt diesem Thema zu nähern, also über den Suizid zu schreiben, ne? Über das, was fehlt, was unklar bleibt und dann diese Ungewissheit auch auszuhalten. Aber ich finde, das gelingt Thomas Medicus in seinem Buch wirklich sehr gut. Der Roman, der kreist immer wieder um dieselbe Leerstelle und wie Sie schon gesagt haben, das ist frustrierend natürlich, aber gleichzeitig erzeugt das auch so einen richtigen Sog, zumindest ging das mir so beim Lesen. Ich konnte mich da einfach sehr gut einfühlen in diese Suche, in diese Hoffnung, Aufregung dabei, aber natürlich auch in die vielen Enttäuschungen. Ne? Und diese Suchbewegung, die es da gibt in diesem Roman, das ist natürlich auch die Erfahrung der Hinterbliebenen, ne? Die sich ja mit dieser quälenden Ungewissheit ausgesetzt sehen, wenn ein geliebter Mensch sich das Leben nimmt.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, Thomas Medicus, er verknüpft seine privaten Geschichten immer ja, mit größeren historischen Zusammenhängen. Ist das jetzt wieder so? Also geht es über den persönlichen Roman hinaus? Wird es auch so zum gesellschaftlichen, vielleicht sogar ja gesellschaftskritischen?
Ja, das würde ich schon so sagen. Der Roman, der ist mehr als nur eine autobiografische Erzählung, aber er ist auch keine Anklage oder sowas. Also eigentlich ist es ein Buch über die Verflechtung von privatem Trauma und deutscher Nachkriegsgeschichte. Auf seiner Spurensuche, da begegnet Thomas Medicus Medikus, nämlich auch der Biografie seiner Familie. Er erzählt von der Fluchtgeschichte seiner Mutter aus Pommern oder den unklaren Kriegserlebnissen seines Vaters. Und Medikus schreibt auch über einen Pogrom an jüdischen Bewohnern der seiner Heimatstadt während der Nazizeit. Aber all das, das wurde von seiner Familie überhaupt nicht besprochen. Das blieb total unausgesprochen. Und der Roman, der erzählt damit auch, wie stark eigentlich dieses Verschweigen, diese Verdrängung ja mit dem Aufwachsen in den 1950er und 60er Jahren verbunden war und natürlich damit auch ganz viele andere Generationen geprägt hat.
Also ich kenne die anderen Bücher von Thomas Medikus und er war auch schon mal hier bei uns in der Lesart mit seinem Buch über den Großvater und ich habe mich gefragt jetzt, Herr Helms, muss es denn überhaupt ein Roman sein eigentlich, wenn es doch eigentlich na, die Geschichte seines Vaters ist? Ich meine, wie ist denn dieser Stil, wie ist es geschrieben? Liest man es wirklich als Roman?
Der Stil ist eigentlich total zurückhaltend. Also es gibt zum Beispiel überhaupt gar keine Dialoge in dem Roman, ja, und gar keine dramatischen Zuspitzungen oder sowas, wie man das vielleicht erwarten könnte. Aber das braucht das Buch auch gar nicht, weil der Roman, der lebt eigentlich eher von Beobachtung. Dadurch entfaltet er so seine Wirkung und vielleicht auch seine Wucht. Medikus, der beschreibt zum Beispiel, wie T. als 17-Jähriger eine Fahrstunde absolviert und das, obwohl er gerade vom Tod seines Vaters erfahren hat. Und das ist natürlich, macht das einerseits diese totale Hilflosigkeit sichtbar. Es zeugt von dieser Erschütterung in der Familie und natürlich auch von diesem absurden Drang, das auf gar keinen Fall nach außen dringen zu lassen. Und gleichzeitig ist die Sprache im Roman ja sehr präzise und sinnlich, durch Beschreibungen von verbranntem Staub auf Diaprojektoren, Damasttüchern und so weiter. Da erweckt Thomas Medikus die 1950er Jahre wirklich zum Leben.
Vaterlos, der Roman von Thomas Medikus. Mir ist bei Rowohlt erschienen mit 224 Seiten für 24 Euro. Franz Paul Helms hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung und mehr lesen hören Sie wie immer bequem nach in der DLF-App. Millionen Menschen in aller Welt kennen dieses Buch To Kill a Mockingbird, auf Deutsch Wer die Nachtigall stört. Aber die Autorin dahinter, die US-Amerikanerin Harper Lee, ist seltsam unbekannt geblieben, war hinter ihrem Wahnsinnsroman tatsächlich fast verschwunden. Es kam danach auch nicht mehr viel von ihr und sie selbst mied fast lebenslang die Öffentlichkeit. Heute jährt sich der 100. Geburtstag von Harper Lee, der Geburtstag von Harper Lee zum 100. Mal, pardon, und Andrea Klaasen erinnert an die Autorin und ihren großen, einzigen Welterfolg.
Hallo, selber hallo, antwortete Jem freundlich. Ich bin Charles Baker Harris, sagte er. Ich kann lesen. Na und? Sagte ich. Ich dachte nur, ihr würdet vielleicht gerne wissen, dass ich lesen kann. Wenn ihr was habt, was gelesen werden muss, kann ich's machen.
In dieser Szene treffen Jem und seine Schwester Scout das erste Mal auf den kleingewachsenen Charles Baker Harris, Dill genannt, der in ihrem Heimatort die Sommerferien verbringt.
Wie alt bist du denn? Fragte Jem. 4,5? Bald 7. Dann brauchst du dir nichts darauf einzubilden, meinte Jem und zeigte mit dem Daumen auf mich. Scout hier liest schon, seit sie geboren ist. Dafür, dass du bald 7 wirst, siehst du aber ziemlich knirpsig aus. Ich bin klein, aber alt, sagte er.
Für den besonderen Ton in Harper Lees Roman »Wer die Nachtigall stört« sorgen die herrlich altklugen Kinder, aus deren Perspektive erzählt wird. Das Buch, das sich mehr als 40 Millionen Mal verkauft, spielt während der 1930er Jahre im rassistisch geprägten Süden der USA. Ihr Vater, der Anwalt Atticus Finch, verteidigt einen Schwarzen, der beschuldigt wird, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben.
Es ist ein Lehrstück über die menschliche Güte. Das ist ja zutiefst humanistisch,
sagt die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert. Wer die Nachtigall stört, erscheint 1960 und macht die öffentlichkeitsscheue Autorin über Nacht weltberühmt. Auf einen zweiten Roman warten ihre Leser jedoch vergeblich. Erst Jahrzehnte später taucht ein rätselhaftes Manuskript auf. Harper Lee kommt am 28. April 1926 in der verschlafenen Kleinstadt Monroeville, Alabama, zur Welt. In Alabama regiert da noch immer der Rassenhass. Die heranwachsende Harper Lee nimmt all diese Eindrücke in sich auf. In einem ihrer seltenen Interviews spricht sie über diese Kindheit.
Wir hatten nicht viel Geld. Niemand hatte Geld. Wir hatten nicht viel Spielzeug. Das Ergebnis war, dass wir in unserer Fantasie lebten. Die meiste Zeit haben wir uns Dinge ausgedacht.
Wie ihre Romanfiguren Jem, Scout und Dill das auch tun. Als Vorlage für den schmächtigen Dill dient Harper Lee ihr Freund, der US-Schriftsteller Truman Capote. Der junge Capote verbringt seine Sommerferien in Monroeville und die beiden freunden sich miteinander an.
Beide haben sich unheimlich gern Geschichten erzählt, haben zusammen gelesen und haben dann auch zusammen geschrieben. Und im Grunde war das von Anfang an so eine Schriftstellerfreundschaft.
Harper Lee beginnt Jura zu studieren, bricht ab, um zu schreiben. Über Capote lernt sie das wohlhabende Ehepaar Brown kennen, das Harper als Autorin fördert. So entsteht »Wer die Nachtigall stört«. Für diesen Roman gewinnt Lee 1961 den begehrten Pulitzerpreis. Lange kursiert das Gerücht, Capote habe den Roman geschrieben.
Ein absurder Vorwurf, weil es tatsächlich umgekehrt ist. Weil Capotes größtes Werk, Kaltblütig, da hat tatsächlich Harper Lee mitgearbeitet. Hat einen Großteil der Notizen verfasst, auf denen das Buch basiert.
Weil Truman Capote ihr dafür nie wirklich dankt, zerbricht die Freundschaft. Einen eigenen zweiten Roman schreibt Harper Lee nicht. Nur ein paar kürzere Texte von ihr erscheinen in Zeitschriften. 2015 steht die Literaturwelt Kopf. In Harper Lees New Yorker Wohnung wird ein Manuskript gefunden. Darin erscheint die Romanfigur Atticus Finch plötzlich als Rassist. Ob Harper Lee, die 2015 gesundheitlich bereits schwer angeschlagen ist, der Veröffentlichung dieses frühen Entwurfs von »Wer die Nachtigall stört« wirklich zugestimmt hat, ist fraglich. 2025 tauchen weitere Essays und Erzählungen auf. Nicole Seifert hat diese Texte für den Erzählband »Im Land der süßen Ewigkeit« übersetzt.
Alles Texte, die vor ihrem berühmten Roman geschrieben wurden, und da nähert sie sich an ihre Motive, an die Charaktere, auch an das Setting, bis sie das alles so gefunden hat.
Vorstudien eben, ganz normale Schriftstellerarbeit, die sonst im Verborgenen bleibt. 2016 stirbt Harper Lee mit 89 Jahren. Sie hinterlässt Romanfiguren wie Scout, die man nie mehr vergisst.
Auf dem Heimweg sagte ich mir, dass Jem und ich nun bald erwachsen wären und nicht mehr viel zu lernen hätten. Höchstens Algebra.
Wer die Nachtigall stört. In Memoriam, Harper Lee. Heute vor 100 Jahren wurde die US-amerikanische Autorin geboren.
Straßenkritik.
Hi, ich bin Jenny Pelz. Ich wohne in Freiburg und ich studiere Medizin. Ich würde gerne das Buch Anxious People von Frederick Beckmann empfehlen. Es handelt von so einer Situation, wo eine Person, die eigentlich sehr gute Intentionen hat, aus Versehen eine Bank überfällt und eine große Gruppe an Menschen Geisel nimmt, aber total überfordert damit ist, weil das gar nicht der Plan war. Es ist so ein bisschen aus der Perspektive von jedem und es geht so ein bisschen um die alltäglichen Struggles von verschiedenen Menschen in Schweden, in einem Dorf, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und also unterschiedlich viel Geld. Und sie haben alle irgendwie auch sehr schwierige Dinge erlebt und ganz unterschiedliche Umgangsformen damit. Also es geht zum Beispiel auch um Suizid und verschiedene psychische Probleme. Und der Autor hatte eine sehr liebevolle Weise, diese ganzen Themen anzugehen. Ja, ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen.